Pseudogicht. Es ist gut, wenn man auch als jüngere Person schon mal davon gehört hat, weil es kann ein Hinweis sein, dass man eine andere Erkrankung hat. Nicole Egloff, was sind die Symptome?
Das kommt ein bisschen darauf an, was man hat. Es kann sein, dass man Arthrosesymptome hat, es kann sein, dass man geschwollene Gelenke hat oder es kann sein, dass das so kommt und geht mit den geschwollenen Gelenken. Das sind die drei Formen eigentlich.
Das schauen wir heute genauer an. Pseudogicht zählt zu den unterschätzten rheumatischen Krankheiten. Sie kann Gelenke plötzlich entzünden und langfristig zerstören. Darum reden wir heute darüber, was bei der Pseudogicht im Körper passiert, wieso es Pseudo ist und was man dagegen machen kann. Guten Tag, willkommen bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Danke wieder für all eure Rückmeldungen zum «Rheuma persönlich», zum Beispiel zu den Episoden zum Morbus Sjögren. Die haben viel gelust. Ein Kommentar zum Beispiel ist von der Ira aus der Community. Sie schreibt «Danke» in Grossbuchstaben an meinem Herzli. Es sei so wichtig, darüber aufzuklären, dass Morbus Sjögren eine systemische Erkrankung ist. Was sind ihr schon froh darum gewesen, im Rheuma persönlich? Und wo hört ihr Samig? Schreibt uns wie die Ira auf kommunikation@rheumaliga.ch oder bei Spotify und nicht direkt in der Kommentarfunktion. Danke. Nicole Egloff, du bist Rheumatologin. Du arbeitest im Zentrum für Rheuma- und Knochenerkrankungen von der Hirslandenklinik im Park in Zürich. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir bleiben gerade bei den Symptomen. Du hast vorher schon gesagt, so die drei richtigen. Wir bleiben gerade bei den Symptomen. Du hast vorher die drei richtigen aufgezählt. Die betroffenen Gelenke sind dann angeschwollen und warm. Die Haut ist gerötet, die Gelenke nur noch eingeschränkt beweglich. Welche Gelenke sind besonders betroffen?
Am häufigsten sehen wir es bei den Handgelenken. Meistens einseitig, kann aber auch wechseln in verschiedenen Schüben. Und Fingergrundgelenk vom Zeige- und Mittelfinger wären auch ganz typisch.
Und so Kniegelenk, Schultergelenk?
Das gibt es alles, ist aber viel, viel seltener als wirklich die Handgelenk und Finger.
Mhm. Und es gibt akute Schübe von der Pseudogicht, die nach einem Tag oder innerhalb von einem Monat dann wieder zurückgehen. Es kann aber auch chronisch sein. Dann ist es weniger schmerzvoll, Anführungsschlusszeichen, aber es kann begleitet werden, zum Beispiel von Fieber. Was ist häufiger?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, die akuten Schübe sind eher seltener, weil es dort auch eine gute Wahrscheinlichkeit gibt und das schöpft wahrscheinlich auch Hoffnung, wenn jetzt Patienten das hören. Wenn man Glück hat, hat man einen Schub in seinem Leben und nie mehr einen. Oder es kann sein, dass man ein paar Jahre später wieder einen hat. Die chronischen Formen sind sicher die, die ich häufiger sehe als Rheumatologin, weil halt die auch nicht nach 2-3 Tagen wieder beschwerdefrei sind. Und dort gibt es eigentlich die asymptomatische Form, die dann einfach die Arthrose macht, wo man aber bis heute auch nicht wirklich wahnsinnig gute Therapiestrategien hat, bis auf dann halt die Arthrosebehandlung. Und es gibt die Formen, die du gesagt hast, die immer wieder quasi ins Akute reinkommen, die immer wieder so geschwollene Gelenke machen oder wo es sogar gar nicht mehr richtig abheilt und eigentlich konstant geschwollen ist, wie bei der rheumatoiden Arthritis zum Beispiel.
Die möglichen Therapieformen schauen wir nachher noch genauer an. Zuerst möchte ich einfach auch noch fragen, Pseudo, wieso ist es Pseudogicht? Tut die nur so, als ob sie Gicht wäre?
Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen Patienten dann am Anfang auch, wenn man es ihnen an mich sagt als Diagnose. Weil wenn man von Calcium-Pyrophosphat-Arthritis spricht, dann schauen die meisten verständlicherweise zuerst einmal ein bisschen staunend rein. Und Pseudogicht ist doch noch etwas, was man so ein bisschen sich besser vorstellen kann. Es hat aber nichts mit der Gicht zu tun. Und das kann auch für Verwirrung sorgen manchmal. Es ist so, dass wenn die akuten Schübe kommen, die wir am Anfang besprochen haben, die so 2-3 Tage gehen und nachher wieder abklingen, kann man es klinisch vom Gelenksverteilungsmuster unterscheiden, aber halt auch nicht 100%. Und zum Beispiel bei einem Knie, das geschwollen ist, sind sowohl ein Pseudogicht als auch ein Gicht möglich. Und darum hat man das historisch so genannt, weil man auch als Arzt und als Patient eigentlich das Gefühl hat, das ist doch ein Gichtschub. Und dann gemerkt hat, nein, das sind gar keine Harnsäurekristalle, die das verursachen, sondern das ist eine andere Krankheit.
Mhm. Jetzt Hast du vorher, warte, du hast ein anderes Wort für Pseudogicht gesagt. Was war das für ein Wort?
Calcium-Pyrophosphat-Arthritis.
Genau. Ja. Pseudogicht wird aber auch Chondrokalzinose genannt. Was ist jetzt das? Für mich ist das Fremdwort, ehrlich gesagt. Ja. Ist das das Gleiche oder was ist die Unterscheidung von diesen Wörtern?
Also eigentlich mehr vom medizinischen her der korrekte Begriff wäre CPPD. Das kommt vom Englischen Calcium Pyrophosphate Disease oder Deposition Disease. Und das ist das ausgesprochene Calcium Pyrophosphat Arthritis auf Deutsch. Chondrokalzinose ist eigentlich der Begriff, wenn man im Röntgen die typischen Verkalkungen sehen, von diesen Ablagerungen, von diesen Calcium-Pyrophosphat-Kristall. Das heisst aber noch lange nicht, das ist eigentlich ein radiologischer Begriff, ein Röntgenbegriff, und das heisst noch lange nicht, dass der Patient krank ist oder irgendwelche Probleme mit dem muss überkommen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann baut sich im Körper etwas nicht richtig ab. Also die Calcium-Pyrophosphat-Kristalle, die aber eigentlich abgebaut werden sollten und die lagern sich an einem anderen Ort ab, wo sie nicht sein sollten. Kannst du das noch so medizinisch erklären?
Mhm. Also du hast es eigentlich schon sehr gut erfasst. Es ist so, dass die Calcium-Pyrophosphat, die sind bei uns im Calcium- und Phosphatstoffwechsel ein normales Produkt. Und wieso, dass das offenbar mit zunehmendem Alter einfach bei vielen Leuten nicht mehr so gut abgebaut wird und zu diesen Ablagerungen von den Kristallen vor allem in den Knorpelstrukturen kann führen, sowohl in den Gelenken als auch im Meniskus zum Beispiel, das weiss man eigentlich nicht ganz genau, aber man hat den Eindruck, dass einfach die Enzyme, die dort beteiligt sind, nicht mehr so gut funktionieren, vor allem mit zunehmendem Alter. Und das ist aber nicht bei allen Leuten gleich. Aber darum ist das auch wirklich eine Erkrankung, die mit dem Alter zunimmt. Und wenn die in einem grossen Ausmass anfallen, dann können die halt wie Sand im Getriebe dann das Gelenk reizen und zu diesen akuten Schüben führen. Oder wenn sie im Knorpel eingelagert sind, auch einen vermehrten Knorpelverschleiß im Gelenk machen und dann so zu einer sekundären Arthrose.
Mhm. Du hast schon gesagt, aber in der älteren Personen, die davon betroffen sind, es kann auch familiär bedingt sein. Was ist die Wahrscheinlichkeit?
Familiär gibt es, das fragen wir auch immer. Das ist für uns generell in der Rheumatologie wichtig, dass wir immer nach der Familienanamnese gut fragen. Habe ich jetzt bis jetzt erst einmal gehabt. Das ist nicht wahnsinnig häufig, dass es wirklich so direkt in den Familien ist. Häufiger ist wirklich das zunehmende Alter. Das ist der Risikofaktor. Und man sagt eigentlich, unter 50 oder unter 60 ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ein CPPD hat. Dort muss man aber gleichzeitig, wenn man doch den Verdacht hat, das dann genau abklären, um die Diagnose können wirklich sichern und dann auch die sekundären Formen suchen.
Mhm. Ja. In der Pseudogicht- und Gichtbroschüre von der Rheumaliga Schweiz steht, Gicht nimmt immer mehr zu. Tut Pseudogicht auch immer mehr zu?
Höchstens minimal, weil wir halt älter werden, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben vor allem halt bessere Diagnostik heute zur Verfügung und schauen mehr als früher. Aber das nimmt nicht so zu wie Gicht.
Ich habe vorher gesagt, dass es auch ein Hinweis kann sein für andere Erkrankungen. Auf das gehen wir gerade ein. Zuerst noch, wenn ihr auch ein Thema habt, das ihr schon mal davon gehört habt oder mehr darüber wissen wollt, oder wenn ihr Gast sein wollt, Rheuma persönlich, dann schreibt uns einfach auf kommunikation@rheumaliga.ch. Es kann ein Hinweis sein auf versteckte Stoffwechselprobleme, die Pseudogicht. Darum ist es gut, das früh eben auch abzuklären. Jetzt ohne Panik zu schüren. Was kann ein Hinweis für eine Erkrankung?
Also was wir vor allem bei jüngeren Patienten und Patientinnen unbedingt suchen und aktiv ausschliessen, ist eine Störung der Nebenschilddrüse, ein sogenannter Hyperparathyroidismus. Dort ist das Parathormon erhöht im Blut und das führt zu einer Kalziumstoffwechselstörung mit zu viel Kalzium im Blut. Und das kann dann sekundär die Formation von diesen Kristallen begünstigen und nimmt aber auch das Kalzium aus dem Knochen raus und führt dann zu einer Osteoporose durch die Nebenschilddrüsenüberfunktion. Und das ist etwas, was wir wissen und behandeln würden.
bisschen deprimierend habe ich gefunden, dass in dieser Broschüre gestanden ist, dass es, Zitat, keine Empfehlungen dazu gibt, wie sich ein Pseudogicht vorbeugen lässt. Gibt es wirklich nichts? Du nickst.
Ja, man will ja immer etwas selber machen können. Und bei ganz vielen Krankheiten ist es ja auch so. Bei der Pseudogicht ist es wirklich ein bisschen frustrierend. Was wir immer noch geben, was eigentlich verschrieben wird, ist Magnesium, so wie es der Patient verträgt. Möglichst ein bisschen hochdosiert, weil man das Gefühl hat, dass die Enzyme optimal funktionieren können und dass man dann eigentlich den Abbau von der Kristalle vielleicht ein bisschen begünstigen kann. Aber die Studienlage, dass es wirklich etwas bringt, ist nicht so super gut. Und sonst gibt es leider wirklich nichts, ja.
Aber sonst ist ja viel so, ja, Bewegung, Ernährung, kann man da, also ist sicher allgemein gut, aber hat jetzt auf Pseudogicht keinen Einfluss.
Nicht direkt, wobei ich denke, indirekt ist denn das doch wieder wichtig. Ich sehe schon bei den Patienten, die dann probieren, trotzdem aktiv zu bleiben, sich gut zu ernähren, die Muskulatur trotzdem aufgebaut zu behalten und sich zu bewegen, dass die dann einfach trotzdem eine bessere Lebensqualität und eine bessere Gelenkfunktion haben. Aber nicht, dass direkt eigentlich die Aktivität von der Pseudogicht beeinflusst wird.
Jetzt hast du gesagt, es kann sein, dass es eine Störung der Nebenschilddrüsen ist. Gibt es noch andere Krankheiten, die man abklären kann, ob es vielleicht in der Diät auch noch rum ist?
Ja, genau. Also man weiss, dass eine Hämochromatose, eine Eiseneinlagerungsstörung, auch kann zu einer sekundären CPPD führen. Das kann man relativ einfach suchen mit einer Blutkontrolle. Das Magnesium im Blut bestimmen, weil eine Hypomagnesiämie, das gibt es auch familiär, auch zu einer CPPD kann führen. Und man geht pathophysiologisch davon aus, dass vor allem dort dann auch die hochdosierte Magnesiumgabe wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bringt als bei den anderen. Und Schilddrüsenfunktionsstörung würde man auch ausschliessen wollen, vor allem bei jüngeren Patienten.
Du hast ja die Weiterbildungsunterlagen für HausärztInnen zum Thema Pseudogicht mit erarbeitet. Und es ist ja manchmal noch gut, wenn man als Patient oder Patientin selber auch ein bisschen ein Wissen hat, damit sie einen besser verstehen. Was hast du für einen Tipp, was kann ich am Hausarzt oder an der Hausärztin sagen, dass er oder sie mich ernst nimmt oder was sie untersuchen soll?
Also vor allem bei Leuten, die so typische Schübe haben, Handgelenk, 2-3 Tage, nachher wieder monatelang Ruhe und dann kommt das wieder. Das passt besser zu einer Pseudogicht als zu einer Gicht. Oder auch, wenn man wirklich chronisch geschwollene Gelenke hat, dass man daran denkt, vor allem wenn die anderen Abklärungen negativ sind, also Traumafaktor und all die anderen Sachen, die man bestimmt. Das sind eigentlich die zwei Fälle, wo ich finde, ist es wichtig, auch an die Pseudogicht zu denken. Und da könnten auch Patienten das im Hausarzt allenfalls so vielleicht sagen, wenn er selber jetzt gerade nicht an das denkt.
Mhm. Und du hast vorher gesagt, dann tut man zum Beispiel Röntgen, um das genauer dann zu sehen.
Genau, ja.
Gibt es noch andere Sachen, die gerade so getestet werden? Oder ist das wirklich das Erste, was man macht?
Es kommt ein bisschen darauf an. Im akuten Schub ist es natürlich am gäbigsten, wenn man einen Ultraschall machen kann von dem Gelenk. Dann kann man die Entzündung im Gelenk objektivieren. Wenn es genug Flüssigkeit hat, gerade zum Beispiel beim Knie, beim Handgelenk, je nachdem wie fest, kann man auch mit einem dünnen Nödel ein bisschen Gelenksflüssigkeit rausnehmen, dass man die Kristalle wirklich kann unter einem Polarisationsmikroskop sichern kann. Das ist eigentlich immer noch Goldstandard der Diagnose. Manchmal sieht man im Ultraschall auch die typischen Calciumpyrophosphat-Kristalle im Knorpel drinnen. Das ist anders wie bei der Gicht. Dort ist es obendran aufgelagert auf den Knorpel-Tarnsäurekristall und da ist es drinnen. Das kann auch sehr typisch sein und wegweisend. Und wenn aber jemand jetzt gerade nicht im akuten Schub kommt, kann man auch einfach Handröntgen machen, ganz ein einfaches, wo man typischerweise würde sehen, Arthrose im Handwurzelbereich, wo atypisch ist, oder Verkalkungen vom Diskus auf der ulnaren Seite vom Handgelenk. Das sind so die.
Was ist die ulnare Seite?
Das ist die Aussenseite vom Handgelenk. Mhm. Genau. Wo man so ein drauf sich kann achten kann. Und am Schluss ist es so ein Zusammensammeln von Puzzlesteinen, die passen würden. Am gäbigsten natürlich, wenn man Kristall wirklich unter dem Mikroskop beweisen kann.
Für den Kristall stelle ich mir so, so schöne so Schneekristalle vor. Ich nehme an, so sieht es nicht aus. Wie sehen die Kristalle aus?
Ja, die sind nicht ganz so hübsch, leider. Genau, aber die Patienten sind manchmal auch stolz und sagen, jetzt habe ich doch Kristalle in mir. Das ist doch eigentlich noch eine schöne Vorstellung, solange es keine Beschwerden machen würde. Die sind im Gegensatz, wir betonen es immer betonen, zu den Harnsäurekristallen, die wir bei der Gicht ja auch suchen. Die Harnsäurekristalle sind so nadelförmig, ganz spitzig und dünn und lang. Und die CPPD-Kristalle sind so rhomboid. Also die sind so, ja, ist jetzt noch schwierig, ich bin kein Kristallexperte, aber ein bisschen wie ein Rosenquarz vielleicht oder so.
Aber nicht rosarot?
Nein.
Ja, nicht so schön.
Nein.
Rhombus denke ich gerade so am Matheunterricht, aber ich weiss nicht mehr, wie die Form aussieht.
Es ist eigentlich ein Rechteck, aber so ein bisschen schräg.
Ja. Wenn wir noch bei der Therapie bleiben, man kann ja Akuttherapie machen oder auch langfristig behandeln. Bei der Akuttherapie kann man die Entzündung und Schmerzen unterdrücken. Was sind so eine Handvoll Tipps?
Also beim akuten Schub ist sicher kühlen und schonen am wichtigsten. Unterstützend kann man zum Beispiel gerade beim Handgelenk, gebe ich immer so eine Handgelenkschiene mit, ganz einfach, die ein bisschen hilft zum Ruhigstellen, einfach so lange, wie es geschwollen ist, nur ein paar Tage, nicht zu lang, damit das Gelenk nicht die Bewegungsfähigkeit verliert. Und dann tut man entzündungshemmend arbeiten, noch mit Medikamenten. Entweder, wenn man jetzt gerade beim Arzt sein würde, beim Rheumatologen, was macht, Cortison reinspritzen ins Gelenk. Wenn man die Möglichkeit nicht hat oder das nicht will, dann kann man auch Cortison als Tablette geben, ganz kurz, für nur ein paar Tage. Oder man schafft mit sogenannten NSAIR, das sind entzündungshemmende Substanzen, wie zum Beispiel Ibuprofen, für ein paar Tage. Manchmal gibt man auch Colchicin. Das ist das Gift von der Herbstzeitlosen, aber ganz kontrolliert in der Dosierung als Tablette. Das ist so ein bisschen die Abwägung vom Arzt, was jetzt für den speziellen Patienten gerade am besten geeignet ist.
Mhm. Und eben entzündungshemmend, also in dem Fall auch zum Beispiel mit der Ernährung kann man auch schauen, dass man entzündungshemmende Nahrungsmittel zu sich nimmt, viel trinkt wahrscheinlich auch.
Das ist immer gut. Und viel trinken, vor allem auch, wenn man dann die entzündungshemmenden Medikamente nimmt, oder? Gerade bei den NSAIR, die ein bisschen Nieren reizen können. Und auch beim Colchicin ist das super, wenn man die genug trinkt. Und ich denke, antientzündlich ernähren ist ja auch sonst für alles gut. Dass, wie viel es im akuten Schub bringt, ist noch schwierig zu sagen, aber das schadet ganz sicher nicht. Ja.
Es gibt auch eine eigene Episode von Rheuma persönlich zu der Ernährung. Verlinke ich in den Shownotes. Wie tut man es denn langfristig behandeln, die Pseudogicht?
Die kommt ganz fest auf den Verlauf eigentlich drauf an. Wenn man jetzt nur, sagen wir mal, alle Jahr oder alle zwei, drei Jahre einen Schub hat für zwei, drei Tage, dann würde man nur den Schub behandeln und sonst nichts machen. Magnesium würde ich trotzdem empfehlen, weil ich finde, das kann eigentlich nicht schaden, solange man es nicht überdosiert und eine gesunde Niere hat. Bei denen, die nur eigentlich die asymptomatische Form haben, nur die Röntgenverkalkungen, aber kein Symptom, dort würde man gar nichts machen. Und bei der schwierigsten Form oder der, die ich auch als Rheumatologin am meisten sehe, weil es halt am meisten Leidensdruck macht und Einschränkung, das ist eigentlich die, wo die Gelenke sehr häufig geschwollen sind oder fast anhaltend geschwollen. Dort würde man eine Basistherapie anfangen, weil man nicht zu viel immer nur die entzündungshemmenden Substanzen geben und vor allem auch das Cortison. Dort sind wir ja dann langfristig doch sehr zurückhaltend. Dann fangen wir meistens mit Methotrexat an, wie wir das bei der rheumatoiden Arthritis auch einsetzen. Oder eine Alternative ist das Colchicin, das wir vorher schon beim akuten Schub hatten. Das kann man auch als Langzeitprophylaxe nehmen, dass man probiert zu hemmen, dass es immer wieder Schübe gibt. Magnesium würde ich dann unbedingt halt trotzdem dazugeben. Und bei sehr betagten Leuten entscheiden wir uns manchmal pragmatisch, weil sowohl das Calcizin als auch das Methotrexat halt kann Nebenwirkungen haben für eine Dursteroidtherapie, also Cortison, aber dann ganz tief dosiert.
Und also aber weggehen kann es eigentlich nicht mehr. Also ja, eben wenn es einfach akut manchmal wieder kommt, ja, dann kommt es und geht. Aber wenn es chronisch ist, dann ist es chronisch und dann kann man einfach Symptome ein bisschen lindern.
Ja, also heilen können wir es nicht in dem Sinn. Das ist richtig. Was wir probieren, ist analog eigentlich zu der rheumatoiden Arthritis, die viele vielleicht auch kennen, halt möglichst eine Remission anzubringen. Das heisst, dass der Patient oder die Patientin zwar muss Medikamente nehmen, aber dass es möglichst zu wenig Schub und möglichst harmlose Schub kommt. Das wäre eigentlich unser Ziel.
Gibt es etwas, wo die Betroffenen im Alltag konkret machen können, um die Schmerzen lindern und Gelenke langfristig zu schützen?
Das ist noch schwierig. Also im Schub würde ich halt wirklich schonen, damit man es dort nicht überlastet. Und sonst ist eigentlich bewegen, aber nicht überlasten, ist so ein bisschen die Devise. Das heisst also, viel Alltagsbewegung, auch Sport, alles was geht, würde man trotzdem empfehlen. Aber jetzt nicht massiv überlastendes Zeug an den einzelnen Gelenken. Also sagen wir jetzt mal, wenn man es in den Finger hat, klettern als Berufssport, stundenlang pro Tag wäre jetzt nicht so optimal, oder Leistungssport, Marathon, wenn man fest Probleme hat mit den Knien, ist auch nicht optimal, aber sonst ist eigentlich Alltagssport und Bewegung eher förderlich und gut.
Mm. Und man muss halt auch schauen, dass das Arthrose-Risiko dann nicht, also ja, kommt, wenn man nicht gut schaut, oder?
Ja, wobei man das eben so mäßig in der Hand hat, muss man sagen.
Was möchtest du als Abschluss noch mitgeben an Pseudogicht-Betroffene oder solche, die jetzt mal sich zum ersten Mal richtig mit dem auseinandergesetzt haben?
Ich denke, wichtig ist, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass man es doch kann schaffen. Es klingt nicht immer und es klingt nicht immer gleich gut. Und es braucht manchmal viel Geduld, aber häufig schafft man es langfristig dann doch, die Entzündungsaktivität ein bisschen zu beruhigen und dass Patienten und Patientinnen dann trotzdem ein möglichst normales Leben mit wenigen Einschränkungen können führen.
Nicole Egloff, danke, bist du da gewesen.
Danke dir, Carla.
Das ist «Rheuma persönlich», der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Das nächste Mal geht es um «Street to Target». Das ist eine Behandlungsstrategie, die noch mehr mit Ziel schafft und mehr die persönliche Motivation mit einbezieht. Zu Gast sind ein Arzt, der das anwendet, und ein Patient, der so behandelt wird. Das aber gar nicht gewusst hat. Er hat einfach gemerkt, dass er sich ernster genommen fühlt. Die Episode erscheint wieder am Mittwoch Mitte Monat, das heisst Mitte April. Ich habe vorhin noch die Pseudogicht-Broschüre von der Rheuma Liga Schweiz erwähnt. In den Shownotes ist der direkte Link, wo ihr sie gratis bestellen könnt. Und was meine Entdeckung noch auf der Website ist, sind Training-Videos, ganz einfach erklärt, mit Video, die ihr daheim machen könnt. Den habe ich euch auch verlinkt. Wenn ihr in der letzten halben Stunde etwas gelernt habt, dann drückt oben bei den drei Pünktchen gerne auf «Bewerten» und klickt ein paar Sternchen an. Und schickt den Podcast doch auch noch anderen, damit sie von der Pseudogicht erfahren oder einem anderen Thema vom Rheuma persönlich. Schaut gut zu euch und bis zum nächsten Mal. «Rheuma persönlich» wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz. «Rheuma Liga – mein Weg voran».